Ja.
Ja, hier. Also, fangen wir mal an mit Lukas 17. Es geschah, als Jesus nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch eine Gegend zwischen Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme, fiel auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samaritaner. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Aussätzige sind ja damals Menschen, so in einer strikten Trennung von der Gemeinschaft, also in strenger Quarantäne. Jetzt haben wir ein bisschen so eine leichte Ahnung, was das heißt, aber dauerhaft, die haben kein Leben. Und sie schreien nach Jesus und tun dann tatsächlich auch, was er sagt. Also sie gehen hin und sie erfahren Gottes Erbarmen in der Heilung. Das heißt, sie bekommen eine ganz neue Chance zum Leben. Ob sie jetzt wirklich zu den Priestern gegangen sind, das ist ja sozusagen das Gesundheitsamt damals gewesen, die Gesundheitsbehörde, das bleibt offen. Der Samaritaner, der jetzt eigentlich gar nicht so zum Volk Gottes gehört, der kehrt wieder um zu Jesus und antwortet tief bewegt auf Gottes Erbarmen. Er dankt Jesus und er erkennt auch seine Heilung als Geschenk neuen Lebens, das er allein durch Jesus hat bekommen können. Und Jesus wieder erkennt in seiner Reaktion der Umkehr und des Dankes Glauben. Dein Glaube hat dich gerettet. Und das ist sicher ganz umfassend hier gemeint. Also der Samaritaner ist jetzt in die Gemeinschaft mit Gott eingetreten und ganz heil geworden. Wir sehen hier den Zusammenhang von Dank einerseits mit Lob Gottes, andererseits mit Glauben. Zum Beispiel auch in Kolosser 2 sind Glaube und Dankbarkeit in einem Satz genannt. Seid verwurzelt und gegründet in Christus Jesus und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und voller Dankbarkeit. Damit zum Thema. Das deutsche Wort danken kommt von denken, wie auch das englische thank von think. Denken an den, von dem ich etwas empfangen habe. Und das kennt ja jeder von uns. Es macht mich froh, wenn jemand das wertschätzt, was ich irgendwie für ihn getan habe, wenn jemand das nicht für selbstverständlich hält. Dazu gleich eine Episode vom Propheten Elisa aus 2. Könige 4. Die wohlhabende Sunamitin, also aus dem Ort Sunem, das ist im Umkreis von Nazareth, sie tut dem Elisa Gutes, sie gewährt ihm eine behagliche Unterkunft, denn sie weiß, dass er ein Mann Gottes ist. Und Elisa will sich ihr dankbar erweisen und sagt: Siehe, du hast uns diesen Dienst getan, was soll ich dir tun? Der Fortgang der Geschichte ist bekannt. Elisa erwirkt ihr das von Gott so lange ersehnte Kind. Wäre doch schön, wenn wir unseren Wohltätern auch immer wieder so helfen könnten. Sehr typisch, Dank gehört hier so zu einem Wechselspiel von Empfangen und Geben, und der Elisa setzt im Dank an die Frau das Beste ein, was er hat, nämlich seine Beziehung zu Gott. Jetzt gibt es ja im Neuen Testament unzählige Stellen, die uns zum Dank an Gott anstoßen. Hier gleich noch 2 davon. Epheser 5,20 sagt: Allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Oder Thessalonicher 5,18 sagt: In allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. In anderer Übersetzung heißt es: Seid dankbar in allen Dingen. Gott gebührt immer unser Dank für alles Große und Kleine, das wir tagtäglich empfangen. Und ich denke, man kann das Danken auch so zu einer Facette des Lebensstils machen. Wir haben ja heute in unserer westlichen Welt eine Gesamtsituation von größtmöglichem Wohlstand. Jedenfalls viele oder sogar die meisten von uns kennen überhaupt keine materielle Bedürftigkeit. Wenn man das mal hochrechnet auf alle Menschen der Erde, und zwar in der ganzen Geschichte, lässt sich das gar nicht in Promillzahlen ausdrücken, wie privilegiert wir da sind. Deshalb ist es angemessen, dass wir Gott zuerst Dank sagen, zum Beispiel auch für Europa, für dieses Land, für unser Grundgesetz, für die öffentlich-rechtliche Ordnung, für die überreiche Versorgung schon allein mit Trinkwasser. Ich habe neulich mal das große Trinkwasserwerk in Langenau besichtigt. Das ist unglaublich, was da für ein Aufwand gemacht wird, damit wir ein gutes Trinkwasser haben. Man kann auch danken für die bald 80-jährige Friedenszeit. Auch für die Väter des Grundgesetzes würde es sich mal lohnen, über Konrad Adenauer zum Beispiel nachzudenken. Der hat dann eine biblisch-christliche Weltanschauung gelebt in der Politik. Für unsere Demokratie kann man danken, für die verantwortlich tätigen Politiker, für alle Menschen, die den notwendigen Handel und Wandel am Laufen halten. Und nicht zuletzt, Dank für alles Schöne, alle Schönheit kommt von dir, haben wir vorhin gesungen, sei es jetzt in der Natur, sei es in der Musik oder Kunst, alles, was den Begriff Kunstwerk verdient, hat eine Art Unmittelbarkeit auch zu Gott. Es ist ein Spiegel seiner Herrlichkeit in ganz bestimmten Facetten. Der wahre Künstler muss sich nämlich gegenüber seinem Werk zum Knecht machen. Er muss sich von dem entstehenden Werk leiten lassen und kann sich da nicht einfach selber verwirklichen. Jetzt alles dieses Nützliche, Schöne und Gute kommt aus Gottes Fülle. Es gehört zu Jesus, es ist in ihm kreiert worden und es besteht alles in ihm, Kolosser 1,16. Dazu noch Timotheus 4,4. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Gott ist großzügig und segnet uns. Er will, dass wir im tatsächlichen Sinn des Wortes wohlhabend sind, weil wir nämlich unter seinem Wohlwollen stehen. Er gibt uns so vieles reichlich, es zu genießen, Timotheus 6,17. Und diesen wirklichen Wohlstand gewinnt jetzt kein Mensch mit Habgier. Wir sollen fleißig sein, Sprüche 14,23 und so weiter. Aber diesen Wohlstand kann man sich weder jetzt in eigennütziger Absicht verdienen, noch kann man ihn wie Dagobert Duck quasi im Geldspeicher horten. In diesem Sinn, wohlhabend sein ist auch nicht das Gleiche eben wie sich Reichtum zu verschaffen, sondern man kann das nur aus der lebendigen Gemeinschaft mit Gott im Dank empfangen. Und aller Segen ist immer auch dafür gegeben, dass wir ihn irgendwie mit anderen teilen. Es gibt unter uns auch immer die weniger Begüterten, ja, Hilfsbedürftigen oder überhaupt Leidenden. Vielleicht ist da auch noch Luft nach oben, bei mir jedenfalls. Aber das Wort sagt Dank in allem meint sicher nicht, dass ich jetzt etwa für das Schlechte oder Böse dankbar sein soll, das mich irgendwie getroffen hat, für eine materielle Notlage, für einen schlimmen Unfall, für eine schreckliche Krankheit. Die Bibel sagt schon klar, dass unter dem neuen Bund solche einzelnen Unglücke nicht von Gott kommen, sondern von der Gegenseite. Es bleibt dabei, der Teufel ist böse zu uns und Gott ist gut. Gott will seine Söhne und Töchter versorgen und auch aus dem Elend herausführen. Jesus hat keinen Menschen Böses getan. Er hat sie nur gewarnt vor allen Konsequenzen eines Lebens ohne ihn. Und Jesus hat den neuen Bund mit dem Vater geschlossen für die ganze Welt und ein für alle Mal. Jesus ist unfassbar in die vollständige Vorleistung gegangen, um das mal in der Geschäftssprache auszudrücken. Römer 5,8. Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Im Glauben tritt der Mensch diesem Bund zwischen Jesus und dem Vater bei oder eben nicht. Dann nützt ihm natürlich die ganze Vorleistung von Gott nichts. Und das trifft letztlich auch auf die neuen vom Aussatz Geheilten aus unserer Evangeliumsgeschichte zu. Jetzt gibt es halt leider auch das kollektive Unheil, Schläge, die eine ganze Gesellschaft betreffen, Diktatur, Krieg, Versorgungsmangel, Katastrophen, wir sind ja mittendrin. Aber auch das dürfen wir nicht letztendlich dem Herrn in die Schuhe schieben oder ihm gar noch dafür danken. Er kann nur, der Herr, seinen Verantwortungsauftrag für den Menschen an den Menschen für diese Erde nicht einfach zurücknehmen. Und das sind wir Menschen, die sich zu Kriegen verführen lassen. Und das ist auch irgendwie die vielfach ausgebeutete Schöpfung, die sich gegen den Menschen wehrt. Wir können auch dem nur im Glauben und im Gebet entgegentreten. Denn wo ein Klima des Unglaubens herrscht, kommt Gottes Herrschaft nicht zur Geltung. Markus 6,5: Jesus konnte in Nazareth nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte, und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und wenn dermaleinst das Kommen von Jesus direkt bevorsteht, also der Zielpunkt der Geschichte, und dann die ganz große Erschütterung passiert, sodass buchstäblich der Kosmos bebt, Lukas 21,26, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Jetzt aber noch zwei Bibelstellen, die anzeigen, wie Gott wirkt, gerade gegen das, was so der Feind uns so antun will oder mit was er uns beschweren will. Apostelgeschichte 10,38, wichtige Stelle. Jesus ging umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Philipper 4,19 noch: Mein Gott wird aber alles, was ihr bedürft, erfüllen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. So ist Gott. Gott ist Liebe. 1. Johannes 4,16. Das kennen wir auch. Wenn ich in Christus bin, stehe ich mit Abraham unter Gottes Segen. Uns ist das gute Land verheißen, das von Milch und Honig überfließt. 5. Mose 11,9. Bei Mose jetzt hat Gott den Israeliten den Segen und den Fluch vorgelegt, im 5. Mose zur Wahl sozusagen. Aber Jesus hat von seiner Gemeinde den Fluch weggenommen. Und auch wenn ich gerade Not leide oder mich schlecht fühle, gibt es immer auch einen Grund, Gott zu danken. Sicher braucht es dann erstmal Besinnung, dann fällt mir aber sicher wieder einiges ein. Und gerade die Entscheidung zum Danken kann da schon ein Akt von Besinnung sein. Dank auszusprechen ist eine Form, in die Gott neue Gnade hineingießen kann. Philipper 4,6: Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst eure Anliegen durch Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Also gerade wenn mich Sorge bedrücken will, ist der geistliche Weg das Danken und das Gebet. Und danken kann ich für das, was ich schon habe und natürlich auch für die Hilfe, die ich von Gott erwarten darf. Er hat vorgesorgt, er hat den Ausweg oder die Lösung bereit. Auch das kennen wir, Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht stecke, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Es steht natürlich auch außer Frage, dass Gott unsere möglichen Notlagen und Bedrängnisse letztlich auch wieder zum Besten dienen lassen kann und will, das ist auch völlig klar. Siehe auch Hiob, der erst in der extremsten Krise Gott wirklich erfahren hat. Ich hatte von dir nur mit den Ohren gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und dann findet eine Verwandlung statt. Also Hiob wird von innen her verwandelt und damit ändert sich auch die äußere Situation. Nur, wo ich jetzt nicht so recht im Geist leben will, sondern im Fleisch, bekommt der Teufel Rechte. Dann wird es ungemütlich. Aber zum Glück gibt es auch Erziehung von Gott, wenn sowas passiert, siehe 1. Korinther 11. Dann merke ich hoffentlich, und das ist dann die Erziehung, wo und wie der Feind mich drangsaliert, wo ich mich verlaufen habe, sodass ich wieder umkehren kann. Diese Dornen stechen und das schmerzt dann auch, aber der Hirte löst das verirrte Schaf wieder heraus. Jetzt muss ich noch was an diesem Punkt dazu sagen, auch wenn wir das bis hierher noch nicht so kennen bei uns. Es gibt halt keine Verheißung, dass wir Christen nicht unter Verfolgung kommen können. dass wir jetzt davon nicht betroffen sind bisher, dafür kann, darf und will ich natürlich auch danken. Aber das Leiden in der Nachfolge Jesu ist es auch nicht das gleiche wie Unglück oder Krankheit. Der höchste Dank gebührt Gott natürlich erst recht für die Erlösung, für unsere Erlösung in Christus Jesus. Kolosser 1, 12, mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Übrigens auch der Paulus dankt ja in fast jedem Brief ausdrücklich für die zum Glauben Gekommenen. In Römer 1, 8 zum Beispiel: Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Ach, das wäre schön, wenn alle Welt von unserem Glauben spräche. Jetzt wissen die mit der hebräischen Sprache im Alten Testament Vertrauten, dass das Wort danken dort grundsätzlich auch mit Gott loben verbunden ist. Im Hebräischen gibt es offenbar gar keinen Begriff, der jetzt im engen Sinn unserem Danken entspricht. Das heißt, da geht es jetzt nicht bloß um den Rückbezug auf etwas vorher Empfangenes, sondern mehr noch um das stetige Bewusstsein, so könnte man sagen, der Güte Gottes, von der wir alle leben. Psalm 118 beginnt bei Luther: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Hebräischer hieße es: Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Oft wird dieses, ich nenne es mal so, Lobdanken im Alten Testament auch als Opfer verstanden, also in den Psalmen 116, 17. Dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen, oder Psalm 27, 6. Jetzt erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind, darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn, oder Psalm 50, 23. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Hier hat dieses Lobdanken sogar noch eine besondere Verheißung, nämlich die Offenbarung von Gottes Heilsplan. Da kann man auch an Noah denken, der nach der Sintflut für die Bewahrung in der Arche dankt, indem er Gott einen Altar baut. Das ist 1. Mose 8, 20. Noah opferte Brandopfer auf dem Altar und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort die Erde nicht mehr verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf, und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Tatsächlich gibt der Herr Noah nach diesem Lobdank also Anteil an seinen Heilsgedanken. Und übrigens ist das Lobopfer im altisraelischen Tempelkult ganz sicher auch mit Dankpsalmen begleitet worden. Der Dank ist auf jeden Fall auch eine Eingangstür zur Anbetung. Im Neuen Testament erst recht besteht das Opfer ausdrücklich im Lob Gottes. Hebräer 13, 15. So lasst uns durch Jesus Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ergänzt wird das dann an der Stelle durch die gute Tat, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Und selbstverständlich hat auch Jesus dem himmlischen Vater immer besonders gedankt. Markus 6, 41. Er nahm die 5 Brote und 2 Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie ihnen austeilten. Und die 2 Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, 12 Körbe voll und von den Fischen. Es wird sich bestimmt lohnen, überhaupt mal dieses Aufblicken Jesu zum Himmel, also diesen Moment des heiligen Innehaltens, um es mal so zu nennen, recht zu bedenken. Ich glaube, darin liegt was ganz Entscheidendes. Und wie gut wäre es, wenn wir als erstes immer diesen Blickkontakt zum Himmel hätten, bevor wir anfangen zu beten, zu reden oder sonst irgendwie loszulegen. Und dann, was tut Jesus? Er dankt für das zuerst, was er schon hat. 2 Brote und 2 Fische. Und es vermehrt sich in unbegreiflichster Weise, ähnlich wie schon in 1. Könige 17, das Mehl und Öl der armen Witwe auf das Wort von Elia hin. Und alle wurden satt. heißt es bei der Speisung der 5000, wo Gott im Glauben gedankt wird, kommt Überfluss. Bevor Jesus nach dem Abendmahl mit den Jüngern hinausgeht in die Nacht, gibt es auch eine bewusste Dankhandlung. Matthäus 26, 30. Nachdem sie das Danklied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und man muss sich das wirklich liturgisch vorstellen, das ist ein zeremoniell bestimmter Gesang gewesen, an dieser Stelle nach dem Mahl. Wenn Jesus also diese Liturgie aufgenommen hat, dann kann das immerhin zeigen, dass Liturgie überhaupt auch ein Gefäß des Lobdankes ist, in das Gott seine Gnade immer wieder frisch hineingießen kann, wie ich es vorher mal ausgedrückt habe. Und zuvor, am Beginn des Abendmahls, dankt Jesus, und zwar sicher auch liturgisch, für das Brot und für den Wein. Er nahm das Brot, dankte und brach's. Er nahm den Kelch und dankte. Und erst recht hier geschieht dann die unvorstellbare Verwandlung. Das Brot im gemeinsamen Mahl wird für die Jünger zu seinem Leib, der Wein wird zu seinem Blut. Wenn die Gemeinde eines Ortes zu diesem Mahl des Herrn zusammenkommt, dann wird eine vollkommene Verbindung offenbar. Durch das Blut von Jesus am Kreuz haben die Glieder der Gemeinde den Frieden mit Gott und die vollgültige Erlösung empfangen. Und die Gemeinde ist sein Leib. Das Brot ist aus natürlichen Gaben geschaffen und als Teig gebacken worden. Und die Glieder der Gemeinde sind als natürliche Menschen geboren, aber in Christus zu einem geistlichen, lebendigen Organismus verbunden worden. In einem Lied singen wir, ja, er hat am Kreuz gesiegt durch seinen Tod. Und Paulus sagt vom Herrenmahl, so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist die Siegesbotschaft. Aber ganz am Anfang dieses Geschehens steht der Dank an den Vater für Brot und Wein. Jetzt nebenbei gesagt, ich habe meine Zweifel, ob diese Offenbarung des Leibes Jesu und seines Sieges in unserer denominationsekklesiologischen Zersplitterung wirklich zur Geltung kommen kann. Was meine ich damit? Es gibt zum Beispiel hier in Günzburg nur eine innere Kirche, nur eine Gemeinde aus allen denen, die tatsächlich zu Jesus gehören, aber die befinden sich in verschiedensten Denominationen. Freikirchlich, aber das auch wieder ganz verschieden, sowie katholisch und lutherisch. Zu dem Haufen gehöre ich, zum Letzteren. Das heißt jetzt nicht, dass wir eine Überkirche gründen müssen oder so etwas, beileibe nicht, aber ein Netz knüpfen. Darum ist es gut, dass ich hier als Lutheraner, der ich irgendwie auch bin, bei euch bin. Und was wäre das für ein Zeugnis, wenn alle Glieder des Leibes an diesem Ort gemeinsam das Mahl feiern würden? Günzburg wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Nochmals zurück zum Danken. Wir werden in der Bibel also vielfach dazu angestoßen und natürlich geht es da gar nicht jetzt um irgendwelche mechanischen Dankgebete, die man dann irgendwie abarbeitet. Es geht vielmehr um eine Grundhaltung von Dankbarkeit, die weiß, dass alles, was je zu unserem Leben gehört, allein von Gott kommt. Paulus hat es in Athen auf dem Areopag ganz einfach auf den Punkt gebracht, Apostelgeschichte 17. In ihm leben, weben und sind wir. Und das Erkennen der Güte von Gott, das weckt in uns die Dankbarkeit. Trotzdem können auch Formen dazu helfen, dass die Dankbarkeit sozusagen lebendig wird. Und vielleicht wäre für das Christenleben so etwas empfehlenswert wie eine kleine Schule des Dankens unter dem Motto Danken lässt nicht wanken, Loben zieht nach oben. Dazu könnte zum Beispiel gehören, dass man die persönlichen Zeiten mit Gott bewusst im Dank beginnt, und nicht mit der Ausbreitung von Frust und penetranten Bittgebeten. Nochmal, Jesus als erstes sah auf zum Himmel und dankte. Er hat vor seinem Vater nicht gestöhnt über das fehlende Essen für die Volksmenge. Er hat auch nicht gejammert über die missliebige römische Besatzungsmacht. Er hat sich auch nicht beim Vater beschwert, wie schlecht die Menschen sind oder ähnliches. Er wusste doch von Anfang an, was im Menschen war. Johannes 2, 25. Wir haben als Familie früher bei der Sonntagsandacht mit unseren Kindern immer mit Danken begonnen. Das war uns wichtig. also was in der Woche schön war und gut gelaufen ist, sodass wir also den Glauben für unsere Kinder erst einmal über das Danken eingeführt haben. Und auch heute noch fangen meine Frau und ich unsere Sonntagsgebetszeit hauptsächlich mit Dank an. Und auch bei meinen Gebetsspaziergängen, die ich fast täglich mache, drängt es mich geradezu immer wieder zum Danken. Es ist auch gut, Gott für Menschen und Dinge zu danken, die mir zuerst vielleicht eher fremd oder unverständlich erscheinen. Beispiel für den unbequemen Nachbarn, die schwierige Arbeitskollegin, die aber sicher auch nicht nur Schlechtes tun. Für meine Eltern, die mich großgezogen haben, auch wenn da nicht alles gut war. Für unsere Ehepartner, die uns mit ihren so ganz anderen Eigenheiten und Gaben ergänzen. Meine Frau lacht. Für Brüder und Schwestern im Glauben, über die ich sonst vor allem gern den Kopf schüttle. Ich schüttle schon viel den Kopf über, wenn ich ein Christ bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man sollte mit dem Dank anfangen. Also man darf dem Herrn zumindest mal danken für seine beste Absicht, mit der er alle diese erschaffen und begabt hat und dass er für jeden doch weiterhin einen besonderen Plan hat oder jedenfalls bereit hätte. Und das halte ich, lustig, ne? Das halte ich auch ganz besonders wichtig für die Kirche, dass wir die Christen und Leiter in anderen kirchlichen Denominationen, dass wir für sie danken, die andere Berufungen und Dienste wahrnehmen als meine Denomination. Keine kirchliche Gruppe hat den ganzen Christus exklusiv. Wir haben ihn nur in der Ergänzung, im Miteinander. Aber das ist ein eigenes großes Thema, das bewegt mich aber sehr, weil ich das zunehmend merke, wie begrenzt unser Blick ist und wie wir das gar nicht verstehen können zum Teil, was andere Berufungen sind, andere Begabungen sind. Aber in Jesus gehört das alles zusammen. Wir danken nicht für Schlechtes, nicht für Missstände, nicht für Fehlverhalten von Menschen. Aber in allen Situationen gibt es immer auch Spuren und insbesondere Verheißungen des Guten von Gott. Und auf die schauen wir und für die danken wir. Und ich denke, dass sich so das Wort aus 1. Thessalonicher 5 erfüllt. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Amen.